Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber: André, Chris, Dennis und Tobi.
Hannover 96 sichert sich den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Welch großartiger Tag, großer Erfolg. Nein, Spaß beiseite. Hannover 96 verliert 2-3 bei Fortuna Düsseldorf. Darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen zum schnellsten Podcast nach einem Spiel der Welt. Herzlich willkommen zum Quick and Dirty von Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Und wir freuen uns natürlich über das tolle Wetter da draußen. Wir freuen uns über Fußball. 2-3 bei Fortuna Düsseldorf kann man eigentlich auch mal verlieren. Muss man aber verlieren, ist so die große Frage. Schauen wir mal auf die Startaufstellung. Es gab ja viel Tumult. Viel Tumult gab es im Vorfeld des Spiels. Marvin Ducksch, Muskelfaserriss, wochenlanger Ausfall drohte. Dann fliegt er nach München oder fährt mit dem Zug nach München, glaube ich, wenn ich sein Bild in seiner Insta-Story richtig gesehen habe. Wird dort untersucht und kommt plötzlich spielfit zurück. Ja, was war denn da los? Kenan Kocak hat noch auf der Pressekonferenz interessante Dinge dazu gesagt. Die wollen wir uns einmal kurz anhören.
Henne und Ducksch sind noch nicht zurück. Wir erwarten die heute Abend erst wieder zurück in Hannover und ich habe Stand jetzt noch keine genaue Diagnose aus München erfahren können. Ja, ich gehe vom Allerschlimmsten aus, aber auch natürlich optimistisch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Insofern warten wir, was genau aus München rauskommt.
Ja, also Kenan Kocak spricht davon, Marvin Ducksch und Henrik Weidand fallen aus, weil Henrik Weidand hatte er recht, Marvin Ducksch letzten Endes aber dann doch zumindest auf der Bank. Interessant war, ist da ein Zitat, 96 hat ja mitgeschrieben bei dem Vorspielinterview mit Yannick Artenbrecher und Kenan Kocak. Und was hat Kenan denn da gesagt? Und zwar sagte Kocak, es gab Anfang der Woche eine Diagnose. Dann haben wir mit dem Ärzte- und Physio-Team und den Spielern zusammen entschieden, dass wir noch eine Zweitmeinung aus München holen. Und dann reiste Marvin Ducksch, wie wir gerade schon festgestellt haben, auch nach München. Und Kenan sagt dann, es bestätigte sich der Befund. Es war keine falsche Diagnose. Auch Müller-Wohlfahrt hat etwas gesehen. Was er gesehen hat, bleibt jetzt noch so ein bisschen vage. Kocak führt dann fort, mir ist gesagt worden, aus München und dem eigenen Ärzteteam in Absprache mit dem Jungen, dass es kein Risiko beinhaltet, wenn er heute, jetzt hört zu, auf der Bank Platz nimmt. Das heißt, es gibt für den Sportler kein Risiko, wenn er sitzt. Ich finde, das ist eine gute Nachricht, oder Dennis?
Das ist eine hervorragende Nachricht und man muss ja vielleicht auch mal festhalten, Müller-Wohlfahrt hat ja heilende Hände. Ne? Das ist die alte Karate-Tiger-Weisheit, auftragen, polieren. Vielleicht hat das auch geholfen und ein weiteres Thema, ich glaube, das hatte Kocak auch gesagt, jeder heilt ja unterschiedlich. Also vielleicht hat Marvin Ducksch einfach, wie sagt man so schön, gutes Heilfleisch.
Und das ganz ohne die Suppe von der Frau von Edward Kowalczuk.
Ja,
die
leider.
Die hat ja damals Sergio Pinto so geholfen. Ja, ja. Der hat ja auch Muskelfaseres nicht gespürt wegen der tollen Hühnersuppe der Frau von Eddie Kowalczuk. Ich denke, das ist auch eine tolle Geschichte. Wahrscheinlich sind wir jetzt auf dem Ähnlichem hier auf der Spur. Also, Marvin Ducksch also auf der Bank. Und dafür im Sturmzentrum. Und Chris, wir haben es hier seit Wochen gesagt. Wir haben seit Wochen gesagt, dass Valmir Soleimani auf links eigentlich gar nicht hingehört. Du hast da aber rausgearbeitet. Er hat nicht nur bei uns auf links gespielt oder auch nicht nur bei uns auf dem Flügel gespielt. Dennoch wollen wir uns einmal ganz kurz anhören, was Kenan Kocak jetzt nach, ich sag mal, einem Dreivierteljahr Arbeit mit Valmir Soleimani plötzlich festgestellt hat. Denn er sagte,
Valmir Soleimani ist eigentlich ein gelernter Zentrumstürmer.
Also, Valmir Soleimani ist ein Mittelstürmer. Wow. Ich finde, das ist eine Erkenntnis. Ja, die kann man auch mal so stehen lassen. Trotzdem lassen wir ihn eigentlich immer über links spielen. Heute durfte er im Zentrum ran. Chris, was kannst du uns dazu sagen, zu seinen Positionen, auch bei seinen vorhergehenden Vereinen?
Naja, dass er zwar annähernd so häufig auf Außen gespielt hat, wie tatsächlich im Zentrum. Das sind 101 Spiele gegenüber 96 Spielen, ohne das heutige mal mitgerechnet. Aber er ist halt in der Mitte deutlich effektiver. Durchschnittlich pro Spiel 0,62 Scorerpunkte, wenn er in der Mitte spielt. Und wenn er über Außen kommt, 0,19. Das ist ja doch ein erheblicher Unterschied. Und ich finde, das hat man heute auch gesehen. Also ich finde, der Spieler hat sich deutlich wohler gefühlt in dieser zentralen Rolle. Leider hat es halt nicht so viel gebracht.
André, Chris hat es gerade gesagt, dass sich Valmier auch in der Mitte deutlich wohler fühlt, konnte man sehen. Aber er war schon extrem uneffektiv, oder André?
Ja, also ich habe jetzt Süleymani nicht wirklich stark gesehen, das gebe ich zu. Ich habe ihn aber auch nicht so schwach gesehen. Er war einfach nicht auffällig, aber das waren unsere anderen Stürmer in den letzten Wochen ja auch nicht. Wenn man einen Stürmer an Toren misst, dann war das heute zu wenig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Niederlage irgendwas damit zu tun hat, wo Süleymani gespielt hat. Das hatte sicherlich andere Gründe. Und es war ja kein anderer fit. Duxch durfte ja nur auf der Bank sitzen. Wo ich mich übrigens frage, wie hat er sich eigentlich warm gemacht, wenn er nur sitzen darf? Hat er auch die ersten Sprints gemacht, um sich warm zu machen? Hat er auch die Dehn- und Übungen gemacht? Hat er auch dieses Tingeltangel-Spielchen am Anfang gemacht? Alle spannende Fragen. Aber wie gesagt, wir hatten keinen anderen. Er musste spielen und er hat das ja einigermaßen vernünftig gemacht. Geben wir ihm eine 3 minus und dann ist gut.
Ja, einigermaßen vernünftig gemacht hat das Valmir Süleymani. Auf rechts offensiv durfte wieder Kevin, ich nenne ihn jetzt aber nur noch Kevin. Kevin Schindler durfte rechts offensiv ran. Dennis, ich erinnere mich noch am Anfang der Saison, da haben wir gesagt, ja gut, spielt jetzt rechts hinten, ist nicht seine Position, aber wenn er da einen davor spielen würde, das wäre eine Waffe. Kingsley Schindler oder mein lieber Kevin, ist eine Waffe, eher für den Gegner, oder?
Ja, das war heute mal wieder nix. Und ich finde, wir können uns darauf einigen, wir nennen ihn jetzt so lange Kevin, bis er anfängt, Fußball zu spielen, also für uns. Und auch mal Tore schießt, für uns. Und nicht immer den Gegner stark macht. Mir fehlen auch langsam die Worte. Ich weiß nicht. Nee, war nix. Also mich hat es auch gewundert, aber gut, dadurch, dass Süleymani dann endlich mal in der Spitze als Stürmer drinstehen durfte, wollte der Trainer wahrscheinlich nicht ganz so viel verändern und naja,
und schade dann, eigentlich. Dann kommt es zu der Situation, der offensive Spieler, Kevin Schindler, im eigenen Strafraum versucht den Ball zu klären, vor ihm am Ball ist Felix Klaus, nein, der spielt nicht mehr für uns, der spielt jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Und Kevin trifft Felix fällt, vielleicht ein bisschen theatralisch, aber der Schiedsrichter entscheidet da schon zu Recht auf Elfmeter, oder André?
Absolut zu Recht auf Elfmeter entschieden. Ob er theatralisch fällt, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben sich beide wirklich wehgetan bei der Aktion. Außerdem muss er es ja im Zweifel auch gut verkaufen. Dennoch für mich ein ganz klarer Elfmeter. Kann passieren, es ist ein Bruchteil von einer Sekunde, ob er ihn trifft oder den Ball. Ich würde jetzt gar kein ganz großes Fass aufmachen. Was ich mich frage, ist, warum man in der Spielsituation Düsseldorf zu dem Zeitpunkt ohne Schuss auf Tor, warum man da mit so viel Wucht, mit so viel Elan, mit so viel Risiko in diesen Zweikampf geht, das erschließt sich mir nicht. Dass er ihn dann berührt, ist dann halt die Konsequenz. Und ja, Felix Klaus, dazu ein Satz noch von mir. Genau für sowas holt man ihn, ne? Also genau für sowas. Da macht er mal ein Elfmeterchen, dann irgendwann später ein Elfmeterchen. Zack, hier 3 Punkte, da 3 Punkte, hast du als Mannschaft 6 Punkte mehr. Und genau so einer fehlt uns, ja. Und na gut, das war halt der Anfang vom Ende quasi.
Die Art von Fußball kann man spielen, dann ist man halt ein Arschloch, Punkt. Aber auf jeden Fall glaube ich auch, dass man diesen Elfmeter geben kann. Er geht da sehr überengagiert rein, aber wenn du mir jetzt sagst, nicht dramatisch fallen, also das hat mich ja an Ronaldo in seinen besten Zeiten noch bei Manchester United erinnert, wenn er quasi abgehoben ist und in der Luft schon den Blickkontakt zum Schiri gesucht hat, in der Hoffnung oder um auch sicherzustellen, dass der Schiedsrichter das Ja gesehen hat und dann nochmal sich deutlich dramatisch noch zweimal um die eigene Achse zu drehen. Ich weiß nicht, ob das immer sein muss, aber das ist Felix Klaus. So hat er bei uns gespielt, so konnte ich ihn bei uns schon nicht leiden und so wird er sich einfach nicht ändern. Das ist halt seine Art, Fußball zu spielen.
Aber trotzdem ist er gefoult worden und deswegen gibt es zu Recht einen Elfmeter, egal wie er fällt.
Das ist richtig.
Ne, Ruven Hennings verwandelt er sicher, ich weiß gar nicht. Der Move von Bruno war eigentlich ganz interessant. Er geht mit seinen Händen erst aus seiner Sicht nach rechts, springt dann aber nach links. Dadurch, dass der Ball aber so flach kommt, hat er dann kaum die Chance zum Abwehren. André, du hast ihn da... Ja,
hör auf. Bitte sehr. Bruno Essers Elfmeter war genau wie Bruno Esser bei allen anderen Gegentoren. immer ein Hauch zu wenig und dadurch waren die Dinger drinne. Wenn du dich für die Ecke entscheidest, gehst du in einer glatten, schnellen Bewegung in die Ecke und nicht halb hoch nach oben zur Seite weg. Wäre er direkt Richtung Pfosten gesprungen, hätte er den Ball gehabt. Hat er nicht, ist ein Elfmeter, muss er auch nicht haben, ist gar keine Schuldzuweisung.
Hennings hätte dann in die andere Ecke vollendet, ne?
Ja gut, also, hätte er in die andere Ecke geschossen, dann wäre es ja egal gewesen. Aber wenn du dich für die Ecke entscheidest als Torwart, dann zieh doch die Ecke durch und dann hast du im Zweifel diesen Ball. Aber das ist ja keine Schuldzuweisung,
André,
ist
ein Elfmeter. André,
aber die
wir
anderen
sind beide,
Tore waren
wir
ja
sind
auch,
beide wo man Beamte, sagen kann, André. Lass uns darauf einigen, dass wir beide als Beamte uns nicht über schnelle Bewegungen unterhalten.
Also ich kann dir sagen, in meiner Torwartkarriere, die ich hatte, habe ich von 11 Elfmetern 9 gehalten. Also ich würde jetzt sagen, hier würde ich nicht die Beamtenkarriere ins Auge führen, sondern meine Kreisliga-C-Erfahrung. Aber der Punkt ist, trotz alledem, es ist ja kein Fehler, ja, aber trotz alledem könnte er einfach mal einen unhaltbaren halten in einer wichtigen Situation und die macht er eben uns nicht. Das ärgert mich, ist aber nicht zu ändern, ist kein Problem. Mein Gott, er passt sich halt der Rest der Mannschaft an.
Das zeigt mir, dass du viele Spiele nicht aufmerksam genug verfolgt hast.
Wir haben ja dann Disput. Ich glaube, er kostet uns Punkte. Ich glaube, er hat uns auch heute Punkte gekostet.
Okay, dann, ich denke das nicht so. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Hatten wir auch schon mal ausdiskutiert in einer vorhergehenden Sendung. 96 hat trotzdem nicht nachgelassen. 96 kam zurück und da war auch Walmir Soleimani nämlich mit beteiligt. Der liebe Herr Kastenmeier, übrigens schöne Grüße. Im Hinspiel hat er uns schon ein Türchen geschenkt und auch jetzt war er wieder so gnädig. Wird angelaufen von Florent Muslija. Kastenmeier versucht dann den Ball rauszuspielen. Ja. Wollte ein bisschen viel. Er wird nicht angelaufen von Florent Muslija, sondern wird angelaufen von Walmir Soleimani. So viel Zeit muss sein. Dann will Kastenmeier zu viel. Muslija bekommt den Ball. Ich habe mich erst aufgeregt, dass er nicht links in den Strafraum geht, sondern dann irgendwie sich in die zwei Gegenspieler bewegt. Aber er macht es ganz stark, lässt beide Gegenspieler dort stehen und schießt dann ganz wunderbar ins linke untere Eck ab. Und es steht 1:1. Also eigentlich war alles wieder in Ordnung. Und 96 blieb dann auch so ab der 20. Minute, wie ich finde, am Drücker. Wir waren jetzt nicht besonders zwingend, wir haben auch jetzt nicht eine Chance nach der anderen rausgespielt, aber es sah ganz okay aus. Und dann kommt es kurz vor der Halbzeit zu zwei unnötigen Fouls, möchte ich sagen. Ja, des lieben Düsseldorfer Linksverteidigers. Erst foult er den lieben Seymouroya, nachdem der Ball schon im Aus war, und kurz darauf foult er dann nochmal. War es sogar Kingsley Schindler, den er gefoult hat?
Ja, Kevin.
Ja, Kevin Schindler wird gefoult und dann kriegt er gelb-rot. Und somit gehen wir dann quasi mit 11 Mann in die zweite Halbzeit. Eigentlich hätte alles so schön sein können. 11 gegen 10. Wir können das Spiel machen. Wir haben Räume. Die können wir bespielen. Wir kommen aus der Kabine raus. Wir schießen 2 Tore. Ja, innerhalb von wenigen Minuten nach Wiederanpfiff, die beiden Tore innerhalb von einer Minute. Das erste, glaube ich, eindeutig abseits. Kevin Schindler startet zu früh, köpft dann ins Tor. Das zweite fand ich nicht ganz so deutlich. Dort wird Walmir Soleimani auf die Reise geschickt und ist in meinen Augen nur ein Hauch im Abseits. Aber André, du nickst so beim Wort Abseits. War das für dich so klar? Wir haben keine Zeitlupe gesehen, ne?
Nee, für mich beide Situationen, klares Abseits. Eindeutig und die Verwirrung kam, glaube ich, nur zustande, weil der Linienrichter lange, lange Zeit gewartet hat und die Fahne erst nach dem Tor, in Anführungszeichen,
muss er aber
gehoben hat.
Das soll er
aber. Das hat er, glaube ich, getan. Das hat er aber nur getan, weil er im Zweifel dann noch auf den Videoschiedsrichter hätte gucken
können. Genau, das ist also, nämlich genau das. Bei so einer Situation darf er nicht gleich die Fahne heben.
Bin
das,
ich auch bei dir.
Ja, nee, da hat sich auch der Reporter, der Kommentator, hat sich ja darüber aufgeregt, dass er nicht gleich die Fahne hebt. Aber das soll er nämlich nicht. Die Situation soll zu Ende gespielt werden. Er soll dann Abseits anzeigen, damit es überprüft werden kann. Völlig richtig. Die Überprüfung hat dann ergeben, das ist, wobei, hat das die Überprüfung überhaupt ergeben? Ist ganz witzig nämlich, die DFB-Schiedsrichter haben jetzt einen Twitter-Account oder haben jetzt schon längere Zeit einen Twitter-Account und erklären dort und kommentieren dort Entscheidungen aus den Stadien. Dort gab es einen Tweet, dass die finale Entscheidung nach Überprüfung kein Tor war und ein paar Minuten später haben sie die ganze Situation noch einmal beschrieben und da gab es dann das Ergebnis Tor. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das Spiel ausgegangen ist, Kinder. Vielleicht haben wir doch noch einen Punkt geholt? Ich weiß es nicht. Nee, ne? Eher nicht, oder? Nein? Also, Dennis, was meinst du? Hast du das mitgekriegt?
Eher nicht. Ja, ich habe es auch gesehen. Eher nicht. Ja, irgendwie kurios. Offensichtlich beides vorbereitet und da twittert jemand schneller, als sein Schatten schießt oder ich weiß nicht was. Also, keine Ahnung. War auf jeden Fall etwas unglücklich und trägt natürlich nicht wirklich dazu bei, dass der VAR zu, ja, bei den Fans mehr Anerkennung gewinnt. Ne? Also da ja. sind schon Sachen bei, die einfach unglücklich laufen. Ich finde im Übrigen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, den Linienrichter, in ein paar Situationen hat er dann später auch nochmal abseits gewunken. Ich fand das nicht immer so klar. Aber nee,
war es auch nicht. Naja. Und wie gesagt, wir kamen aber mit Elan aus der Kabine. Ob dieser Elan auch rübergerettet werden konnte in die nächsten Minuten, das erklären wir euch gleich nach einer kurzen Pause.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, Hannover 96 kam, wie gesagt, mit großem Elan aus der Kabine, hat zwei Absatztore geschossen und dann lief es irgendwie sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ein bisschen erschrocken. Wir laufen einen Konter. Dennis, unser lieber Felix Kraus, wir haben ja gerade schon gesagt, Chris sagte, er spielt wie ein Arschloch. Hat ihn schon nicht gemocht, als er bei uns so theatralisch gefallen ist. Diesmal fiel er nicht, sondern konnte ein schönes Tor erzielen nach einem Konter von Fortuna Düsseldorf. Wie hast du die Situation gesehen?
Wurden wir super ausgekontert, muss ich sagen. Und Felix Klaus macht das, was er kann. Der ist schnell. Der, wenn er im Strafraum ist und gefoult wird, war es bei uns fast immer ein Elfmeter und er kann halt auch Tore machen. Das hat er auch bei uns gezeigt und ehrlich gesagt, wenn er für uns spielt, finde ich das alles auch gar nicht so dramatisch. Hier hat es uns richtig wehgetan und ich finde, einfach zum falschen Zeitpunkt, das hat Düsseldorf total in die Karten gespielt. Die konnten sich dann hinten reinstellen und das war echt kacke. Das Tor musst du nicht kriegen in dieser Art und Weise.
Das musst du nicht. Wir haben es gekriegt, Chris, und uns fiel danach tatsächlich extrem wenig ein. Düsseldorf hat das ganz gut gemacht, hat sich zurückgezogen und uns quasi den Ball überlassen. Und wir haben wieder mal gesehen, wie ich finde, was wir nicht können, was wir wirklich überhaupt nicht können, ist das Spiel vernünftig aufziehen.
Bevor Chris antwortet, muss ich noch ein Esser kurze Ecke einbauen.
Ja, er war in der kurzen Ecke.
Da, wo der Ball dann reingegangen ist?
Er war in der kurzen Ecke.
Du kannst ja nächstes Jahr wieder Ziele zujubeln. Ich werde dich daran erinnern.
Weltmeister.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich relativ schnell gefragt, wie ungeschickt oder wie unfähig kann man eine Überzahlsituation, die eine ganze Halbzeit andauert, eigentlich nicht nutzen. Das war so erbärmlich. Also es wurde wirklich, wie du sagst, es wurden alle Defizite, die wir haben, sei es im Spielaufbau, auch im Defensivverhalten dann letztendlich. Wir sind zweimal, waren wir auf einmal in Situationen, wo wir in Unterzahl in der Rückwärtsbewegung und gelangt sind. Das war ganz, ganz mies. Und es wurde sehr, sehr viel aufgezeigt durch diesen eigentlichen Vorteil auf dem Platz. Fällt mir nichts so ein.
Tatsächlich. Ja, es war auch kein Vorteil, glaube ich. Ne? Also letzten Endes hat 96, wie gesagt, dann damit die Grenzen aufgezeigt bekommen. Spielerisch sind wir einfach zu schlecht, auch für ambitionierte Zweitligisten, so möchte ich es mal nennen, und es lief noch schlechter. Wir kriegen dann das 1:3 oder das 3:1 aus Sicht der gastgebenden Mannschaft. Und für mich war das Spiel eigentlich ab dem Moment gelaufen. Marvin Ducksch ist dann noch eingewechselt worden. Dennis, außer dass er da die Hütte abreißt. Außer dass er da die Hütte abreißt, der Marvin Ducksch, da war jetzt so viel Power bei ihm auch nicht, oder?
Nö, also man könnte jetzt sagen, wenn man ein ambitionierter Zweitligatrainer ist, wer unter der Woche nicht trainiert, kann nicht bei 100% sein. Das, finde ich, hat man auch gesehen. Und für mich ist dann auch die Frage, muss ich ihn bringen, wenn ich eigentlich noch andere Alternativen auf der Bank habe? Kommen wir gleich noch zu. Das Ding, was er dann da macht, da muss ich natürlich sagen, ich meine, sieht irgendwie spektakulär aus. Aber meine Fresse, was ist denn das in Düsseldorf mit Auslaufzonen? Da kannst du dich ja wirklich richtig verletzen, wenn du da als Spieler sprintest. Also fand ich grenzwertig. Auch wenn es lustig aussieht, nachher hat er sich das Handgelenk gebrochen oder sowas. Aber im Spiel hat er uns...
Aber gut, er ist ja Fußballer und nicht Handballer. Von daher vielleicht gar nicht so schlimm.
Aber er wirft ja auch gerne mal, ist auch egal.
Und du hast gesagt, wir hatten Alternativen. Wir hatten an sich noch andere Alternativen. Ja, auch im Training. Der Trainer hat Moussa Doumbouya ja auch sehr gelobt nach der Trainingswoche. Er hat, und das fand ich sehr bezeichnend, dann gesagt, als er zu uns kam, war er in einem katastrophalen Zustand. Bitte, was ist das für eine Aussage? Auch in Bezug auf die Trainingsmethoden, die Trainer und alles drumherum, der U23, wenn da ein Spieler, der bei den Profis mittrainieren darf, in katastrophaler Verfassung zu...
Ja, ich glaube, da meinte er aber was anderes, oder?
Was
kann das
genau
sein, dass er meinte, der war vorher nicht irgendwie über Zelle zu uns gekommen, zur U23?
Spielt aber jetzt das zweite Jahr schon U23. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also der ist jetzt nicht ganz neu. Und
ich finde, ich bin bei dir, dass dieser Ausdruck ist mal wieder unterirdisch und das ist das, wo ich auch so meine Probleme bei Kocak immer habe, ist diese...
Aber es kommt jetzt noch was dazu.
Das muss ich ja so auch nicht sagen.
Ja, ne? Und es kommt dazu noch, aber in den Einheiten, die wir hatten, da haben wir ihn hinbekommen. Das heißt also, all die Trainer vorher haben ihn komplett kaputt gemacht, aber ich gehe an Kocak. Ja, der größte Trainer aller Zeiten. Ich habe ihn jetzt ein paar Einheiten gehabt und jetzt ist er natürlich gut und kann spielen. Wie auch immer wir das bewerten wollen, die Jungs sind gekommen. Mick Gudra, Moussa Doumbouya, André, nachdem das Spiel im Prinzip verloren war und dann gibt es einen wirklich schönen Angriff und letzten Endes in der letzten Entstehung spielt dann Doumbouya, kriegt im Strafraum den Ball, spielt ihn rechts rüber, sehr überlegt zu Mick Gudra, der dann auch sehr gut einschiebt. Das sah ja nach Fußball aus, habe ich schon lange nicht mehr bei uns gesehen.
Er war ja sowieso von Anfang an sehr engagiert, möchte ich mal vorsichtig formulieren. Und er hat ja die Situation auch super eingeleitet, indem er im letzten Moment noch auf die Abseitslinie der Viererkette gegangen ist, sich dann so rausgedreht hat, in den freien Raum gestartet ist und dann noch die Übersicht hatte, den Ball wieder quer zu legen. Da muss man sagen, das war à la Bonheur, das war richtig fein. Und zu der Aussage von Kocak, die euch jetzt so überrascht, das überrascht mich gar nicht aus folgendem Grund. Kocak weiß, oder hoffe ich zumindest, dass er es weiß, dass sein Job eigentlich schon abgelaufen ist bei Hannover 96. Und wer würde ihm denn dann nachfolgen? Ja, also das ist ja die entscheidende Frage. Wen könnten wir uns leisten? Wer würde kommen? Und dann ist ja die U23 sicherlich mit dem Trainerpersonal sehr nah dran und eine interne Lösung. Tralalalala. So, und da könnte man natürlich direkt schon mal einen mitgeben im Vorfeld. Ich denke schon, dass das Herr Kocak im Kopf hatte. Anders ist so eine bekloppte Aussage ja nicht mehr zu ertragen oder hinzunehmen. Kommen wir nämlich direkt auch jetzt zu dem Punkt, den ich jetzt sagen wollte. Da hast du mich wunderbar reingebracht. Kocak raus, Statement 1 von mir. Und zwar sofort. Ja, der Kaffee ist jetzt echt auf. Es gibt auch keine Entschuldigung mehr gegen 10 Mann, wenn du noch oben mitspielen willst, gegen Düsseldorf nicht zu gewinnen. Kocak raus, Feierabend. Und dann bitteschön, diese ganzen jungen oder sagen wir mal neuen Wilden rein. Ja, wir werden nicht mehr aufsteigen, wir werden nicht mehr absteigen. Jetzt können wir um Niemandsland rumdümpeln. Ob wir 5., 7., 9. oder 11. werden, ist scheißegal. Aber jetzt schmeiß diese neuen Spieler rein, gucke unter Wettkampfbedingungen, wer von denen ist in der Lage, im nächsten Jahr für Hannover 96 auf dem Platz zu stehen, bei wem ist es eher schwieriger. Gib ihnen die Minuten, gib ihnen die Chancen, gib auch die Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, ja auch mal Fehler zu machen. Ich verspreche es euch, keinen dieser jungen Wilden kritisieren, wenn sie mal den Ball 3 Meter zu hoch schießen oder zur Ecke stokeln. Aber einen Kaiser will ich auch nicht mehr sehen, ja? Da kann man von mir aus einen Ochs spielen lassen. Vorne im Sturm, hast du gerade gesagt, wenn die eh alle verletzt sind, da kannst du die beiden, die heute durchaus ja gezeigt haben, dass sie was können, mal bringen. Einen Ratatatatatata oder einen Hansen kannst du auch gerne für Esser bringen, der im nächsten Jahr eh nicht mehr für 96 spielen muss. So, all solche Geschichten kannst du machen. Hübers hat sich leider verletzt, sodass man auch da wiederum Möglichkeiten hat, vielleicht mal einen jungen Spieler reinzubringen. Jetzt bitte ist die Chance da, also machen.
Es war durchaus ein Stendel-Moment, hatte ich. Also als das Tor fiel, 3-2, ich habe sofort an Daniel Stendel gedacht.
Aber der bringt sie halt von Anfang an. Also das ist der Unterschied.
Nein, das meine ich nicht. Ich meinte, als wir damals definitiv abgestiegen
waren. Ja, ich verstehe das, genau. Ja, okay. Das war der Moment. Das war klar, Aufstieg ist vorbei. Jetzt ist auch alles egal. Jetzt bringe ich die und dann machen die auch noch zumindest teilweise so ein gutes Restspiel. Das ist natürlich auch eine Ohrfeige für den Trainer. Und André, du sagst gerade, Hübers verletzt und wir hatten es ja vor dem Spiel, der dick bandagierte Oberschenkel. Also es drohte, dass Timo Hübers nicht ganz fit ist. Gehen an Kocak, der sagt, 100%, wenn hier einer nicht bei 100% ist.
Nur Fitte spielen bei Kocak, das ist eine Unterstellung, spielen nur Fitte.
Ja, aber es war genau der Oberschenkel, genau dieser Oberschenkel, der rechte Oberschenkel war dick bandagiert, brach das Training ab, heute spielt er. Und übrigens ganz toll, der Kommentator verfügte über einen Röntgenblick. Denn er hat ganz klar gesehen, Das ist ein Muskelfaser. Das sah genauso aus. Wie auch immer das aussieht, aber zumindest war das dem Kommentator gleich klar, wenn das sich wirklich bewahrheiten sollte. Ein Grund mehr an sich, diesen Übungsleiter, ich will ihn nicht Trainer nennen, diesen Übungsleiter mal ganz weit wegzuschicken, zur Not nach Braunschweig. Ja, die können immer noch irgendeinen gebrauchen. Das würde ich ihm fast gönnen. Aber für mich auch. Für mich ist die persönliche Beziehung zu Kenan Kocak ja eh beendet. Ich hatte nie eine. Und ich möchte den auch nicht mehr. Ich möchte den auch nicht mehr als Trainer von Hannover 96 sehen. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte einen Trainer, der von Anfang an auf die Jugend setzt, weil jetzt eh alles egal ist. Bitte, Dennis.
Jetzt warten wir doch mal ab. Jetzt schicken wir den Jürgen erstmal nach München. Dann schicken wir ihn mal nach München. Und dann ist das vielleicht alles gar nicht mehr so schlimm. Dann wird mal die Hand aufgelegt und danach hat er gar keine Schmerzen. Vielleicht ist das dann alles ganz Bombe. Aber selbst wenn das alles super sein sollte, und ich wünsche es dem Jungen wirklich, nicht nur für uns, sondern auch tatsächlich für ihn, dass er natürlich da unverletzt rausgeht. Das Thema ist vorbei, da gebe ich André recht. Also mit dem Aufstieg haben wir nach heute nichts mehr zu tun, obwohl es heute echt eine Chance gewesen wäre, so wie auch die anderen gespielt haben da oben. Und man könnte jetzt wirklich mal die Jungen reinbringen. Und man hat es gesehen bei Gudra, nachdem der das Tor gemacht hat. Der war heiß wie Frittenfett.
Aber oder?
Fand ich super.
Das war super.
Wir haben einfach mal angepeitscht. Solche Spieler brauchen wir.
Ja, sowas brauchen wir. Sowas brauchen wir. Das brauchen wir.
Ich habe von Dominik Kaiser noch nie gesehen übrigens.
Ich gehe davon aus, dass Martin Kind, das erste, was Martin Kind heute nach dem Spiel gemacht hat, wird das Vertragsangebot an Timo Hübers dementsprechend noch mal ein bisschen nach unten korrigiert haben, weil bei der Verletzungsanfälligkeit weiß ich nicht, ob er dieses gute Angebot, dieses gute Zweitliga-Angebot aufrechterhalten sollte.
Ja, du machst das mit einem Schmunzeln und du hast ja nicht ganz unrecht. Ich sag dir aber eins, in den Leistungen, die Haraguchi zurzeit zeigt, unverletzt, und die Verletzungsanfälligkeit von Hübers, müssen die sich aber nochmal ganz warm anziehen und bitte sagen, damit ein Erstligist sie unter Vertrag nimmt. Also auch die müssen sich nochmal überlegen, ob nicht ein Vertrag bei 96 für die nächste Saison gut bezahlt, für zweite Liga und für 96 nicht doch in Ordnung geht. Also da habe ich
noch Hoffnung. Du bist wieder auf dem falschen Weg, immer wieder mit diesem gut bezahlt für die zweite Liga, gut bezahlt für 96 ja eben nicht. Solange es noch Spieler gibt, die auch zu Zweitliga-Zeiten einen Vertrag bekommen haben, der deutlich höher dotiert ist, da darfst du Leistungsträgern wie Timo Hübers und Genki Haraguchi. Und unzweifelhaft sind sie Leistungsträger in unserer Mannschaft. Die sind nicht Kevin Schindler. Die sind Leistungsträger in unserer Mannschaft. Und dann darfst du diesen Spielern nicht elementar weniger bieten als anderen Spielern.
Nein, da sind wir einer Meinung.
Okay, gut. Dann sind wir
da einer Meinung. Du kannst ja doch ruhig viel bieten. Du kannst sie auch zum Top-Bezahlten machen. Ich will nur sagen, die müsste man dann aber finanziell halten können, wenn kein Erstligist sie haben wollen würde, was ja noch gar nicht so sicher ist. Ja.
Okay, da könnt diesen Weg könnt ihr jetzt ja nicht mitgehen. Also die jungen Wilden oder auch nicht mehr ganz so jung, aber ist egal, die Spieler, die bisher nicht so sehr zum Zug gekommen sind, die aber bei uns unter festem Vertrag stehen, die wollen wir jetzt sehen. Sprich Leihspieler, ja. Da müssen wir auch Jakob Biel nennen, also auch wenn der Kommentator ihn sehr stark gesehen hat und er wahrscheinlich auch unermüdlich gekämpft hat. Ich fand ihn jetzt nicht so besonders gut. Seine Pässe gingen immer zum Gegner oder ins Aus, also die waren jetzt ziemlich schlecht. Auch wenn ich grundsätzlich ein Freund von Jakob Biol bin, bin ich kein Freund mehr von Leihspielern. Das heißt, Spielern, die, wo wir ganz sicher wissen, die behalten wir nicht.
Kocak, aber Tobi, wenn ein Spieler, der zum Logistiker umgeschult wird und da rausgeholt wird, der katastrophale Trainingsleistung in der U23 offensichtlich gehabt hat, laut Kenan Kocak, wenn der sofort ein Aktivposten im Spiel von Hannover 96 ist, dann spricht das für keinen anderen Spieler auf dem Platz.
Ja, aber eher nicht fußballerisch, sondern eher von der Einstellung. Das heißt, wir müssen dann auch mal über die Einstellung der Profis reden. Wenn Mick Gudra und Musa Dumbuya da zu Aktivposten werden in diesem Spiel, und das wurden sie ganz eindeutig, und Chris, da kommen wir wieder zu dir, genau wie bei Daniel Stendel, in unserer Abstiegssaison aus der ersten Liga. Wir sind als einer der bestgelautesten Erstligisten abgestiegen, weil wir einfach diese jungen Spieler eingebaut haben, die plötzlich gerannt sind, die gekämpft haben. Da haben wir zum Geburtstag noch Borussia Mönchengladbach geschlagen mit dem Tor von Waldemar Anton. Und das waren plötzlich Jungs, die haben sich zerrissen für diese Chance, jetzt in der ersten Mannschaft zu spielen, und waren nicht satt und bedient. Und das ist genau das Ding. Und diese Typen brauchen wir wieder, und die haben wir. Wir haben diese Typen. Und da müssen wir jetzt auch genau auf diese Typen setzen. Die zweite Liga wird auch im nächsten Jahr unsere Spielklasse sein. Davon müssen wir einfach ausgehen. Nach oben geht nichts mehr, nach unten sollte nichts passieren. Also, Klassenhalt ist gesichert. Bau jetzt Spieler auf, mit denen du die Zukunft gestalten kannst. Vor allem, wenn du keine Kohle hast. Das sind ja schon Jungs, die sind bei dir. Und die freuen sich doch auch. Und die wollen nicht eine Million. Ja? Zumindest noch nicht. Aus guten Gründen wollen die keine gewinnen, sondern die wären dankbar für diese Chance. Ey, machen wir es doch bitte einmal richtig. Machen wir es nicht so wie mit Nico Giesemann, wie mit Marcel Halstenberg und mit vielen anderen, die man noch nennen könnten, ja, die hier einfach nicht die Chance bekommen haben zum Profi, weil wir gesagt haben, wir sind 96, nee, wir kaufen lieber teuer. Wir können nicht teuer kaufen. Mick Gudra, Moussa Doumbouya, Oren McKenzie, Gaines der Zweite und wie sie alle heißen. Niki Tarnath vielleicht auch noch, wenn er die Kurve noch kriegt. Wie sie alle heißen, das sind Jungs, auf die sollten wir bauen. Die wären stolz, das 96-Trikot zu tragen und die will ich sehen. Und ich glaube, die wollen wir alle sehen. Und das muss jetzt doch der Maßstab sein. Ohne Kenan Kocak.
Könnte Dennis zum Ende der Sendung nochmal die 10 Spielzüge, die ihm gefallen haben, nennen?
Nur von uns oder von beiden?
Also einen gab es. Ne? Das 2-3 war ein schöner Spielzug von uns.
Das war, absolut. Wir haben auch teilweise im Mittelfeld den Ball mehrfach gut laufen lassen. Ja, ich möchte Tobi vollumfänglich recht geben mit dem, was er gesagt hat. Allein ein bisschen der Glaube fehlt, weil man müsste dafür ja grundsätzlich mal, der Verein müsste einen Weg finden, wofür man steht. Das haben wir immer noch nicht, außer unsere Vorschläge, die da wären, 96, Pleiten, Pech und Pannen, aber das möchte ja vielleicht keiner. Und das Zweite ist, tatsächlich müsste man auch dieser Mannschaft und diesem Verein mal eine Spielweise aufgeben. Und wenn man ganz klar sagt, oder man musste auch mal festlegen, was möchte man eigentlich, was ist das Saisonziel? Möchte man unbedingt aufsteigen? Dann muss man Geld in die Hand nehmen und nicht so Alibi-Geschichten machen, wie wir das immer wieder machen. Oder ja, man sagt, wir gucken mal, was geht. Und dann sind wir doch bei Tobi, bei André, bei Chris.
Naja, aber jetzt
so wie wir das alle sehen, dann
ja. Denn es ist vorbei jetzt. Es ist vorbei und es muss jetzt wieder ein kleiner Neustart kommen mit den jungen Spielern, mit den Spielern, die wir haben, mit den Spielern, die 96 dann auch im Herzen tragen oder sich zumindest für die Zeit, wo sie hier sind, mit 96 hundertprozentig identifizieren. Davon haben wir welche, die müssen wir jetzt einsetzen. Auf der anderen Seite, Kenan Kocak muss weg, Martin Kind muss weg und liebe Hörer, ihr müsst nicht weg, ihr müsst wieder einschalten. In der nächsten Folge, die ihr auch wieder hier auf meinsportpodcast.de hören werdet. Wir freuen uns schon darauf und wir sind schon jetzt bereit, die Entwicklung unserer jungen Spieler zu verfolgen, weil so richtig sportlich interessant wird es ja leider nicht mehr, aber vielleicht in ganz anderer Hinsicht noch äußerst interessant. Deswegen, liebe HörerInnen, habt eine schöne Woche. Freut euch über die schnellste Ausgabe eines Fußball-Podcasts direkt nach Abpfiff hier bei Vorwärts nach Weit und seid auch wieder dabei, wenn wir beim nächsten Mal wieder da sind.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.